Herr Weber, wenn wir zunächst auf den Fall in Stade blicken, wo ein Bewohner einer geflüchteten Unterkunft durch einen Polizeischuss tödlich verletzt wurde, was für Fragen stellen sich dem Flüchtlingsrat Niedersachsen über den Tod von Arman A. nun durch einen Polizeibeamten?
Naja, wir wollen keine vorschnellen Verurteilungen der Beamten vornehmen, aber wir fragen uns natürlich, warum ein Flüchtling erschossen werden muss, wenn die Polizei vorab informiert ist darüber, dass dieser Mann traumatisiert und psychisch krank ist. Vor diesem Hintergrund hat die Polizei ja gleich zwei Streifenwagen dorthin geschickt. Der Mann hat nicht auf eine Ansprache durch das Fenster reagiert, wie die Polizei erklärt hat, habe sich dann auch durch Pfefferspray nicht stoppen lassen. Wir müssen ja hier auch zur Kenntnis nehmen, dass Fragen des Umgangs gerade mit afghanischen Flüchtlingen sehr sensibel sind. Die Männer haben Angst vor einer Abschiebung in dieses Bürgerkriegsland. Wenn man dann psychisch Kranke vor sich hat, dann muss man da sensibler mit umgehen. Die Frage stellt sich jedenfalls, ob hier ein angemessenes Handeln der Polizeibeamten vorliegt. Insofern wollen und müssen wir hier Fragen stellen. Wir wollen noch keine Antworten geben, weil natürlich das Ergebnis der staatsanwaltlichen Ermittlungen abgewartet werden muss.
Man könnte zumindest darauf schauen, wie es überhaupt möglich wird, traumatisierte Menschen, psychisch kranke Menschen in geflüchteten Unterkünften gut auch zu betreuen auf der einen Seite und auf der anderen Seite Polizeikräfte auch gut zu schulen. Wie würden Sie da denn den Stand in Niedersachsen bewerten auf beiden Seiten?
Das ist ambivalent, was die Fortbildung der Polizei angeht. Es gibt durchaus Polizeistellen, die da sensibel sind, die auch Fortbildung angeordnet haben und durchgeführt haben für ihre Mitarbeiter. Es gibt andere, die sich da wenig drum scheren. Wir haben nicht den Eindruck, dass es eine systematische Schulung aller Polizeibeamter für solche Situationen gibt.
Inwiefern würden Sie sagen, das ist etwas, was allerdings immanent ist für eine Polizeiausbildung in den Fällen, eben wenn es zu Einsätzen beispielsweise in geflüchteten Unterkünften kommt?
Der Einsatz von Polizeikräften in geflüchteten Unterkünften ist immer eine sensible Geschichte, einfach deshalb, weil den Betroffenen nicht klar ist, handelt es sich hier um eine schlichte Personalkontrolle, geht es um die Klärung von Konflikten oder steht eine Abschiebung ins Haus. Insofern denken wir, dass eine Polizei nach Möglichkeit in Flüchtlingsunterkünften gar nicht in Erscheinung treten sollte, wenn das nicht unbedingt erforderlich ist. Hier sollte unter Einbeziehung der Bediensteten, der Eingestellten, der Heimleitung und so weiter ein sensibles Vorgehen erfolgen, das der Situation angemessen ist. Und wir haben als ersten Eindruck in diesem Fall die Auffassung, dass eine solche Sensibilität wohl nicht an den Tag gelegt werden wurde. Was wir uns wünschen, wäre, dass hier eine andere, systematisch andere Form des Umgangs und auch der Kommunikation mit den Betroffenen stattfindet. In der Regel etwa gibt es keine Dolmetscher. Insofern nützt eine Ansprache der Betroffenen auch wenig, wenn die Betroffenen gar nicht verstehen, was der Polizist denn da eigentlich von ihnen möchte.
Das sagt Kai Weber vom Niedersächsischen Flüchtlingsrat über den Fall in Stade, als am Wochenende ein Polizist einen Bewohner einer geflüchteten Unterkunft erschossen hat nach einem Polizeieinsatz. Ich möchte mit Ihnen, Herr Weber, noch auf ein anderes Thema blicken in diesem Gespräch, denn heute tritt das umstrittene Hau-Ab-Gesetz als Teil des Migrationspaktes nun in Kraft. Und damit kommen einige Verschärfungen auf Geflüchtete und auch auf ihre Unterstützer und Unterstützerinnen zu. Unter anderem sollen mit dem Gesetz Abschiebungen erleichtert werden. Was ändert sich denn ab heute für Betroffene?
Es gibt einen ganzen Katalog von Verschärfungen, angefangen von Verschlechterungen des Status für Betroffene über Erleichterungen der Inhaftierung bis zur Nichtberücksichtigung bestimmter Faktoren, die als Abschiebungshindernisse zu spät eingebracht werden, gibt es ganze Kataloge von Maßnahmen, die hier eine Verschlechterung der Voraussetzung der Möglichkeiten der Betroffenen zur Folge haben werden. Unter anderem wird eine Duldung Leid eingeführt, die dazu führt, dass die Betroffenen keine Möglichkeiten einer Verfestigung des Aufenthaltes haben, systematisch ausgeschlossen werden vom Arbeitsmarkt. Eine strukturelle Ausgrenzung soll erfolgen, eine verlängerte oder gar dauerhafte Unterbringung in Erstaufnahmeeinrichtungen und Lagern soll erfolgen. Hier wird systematisch das an Fehlern wiederholt, was wir in den 90er Jahren schon einmal erlebt haben. Es wird in der Hoffnung, dass man durch eine miese Behandlung Geflüchtete zur Ausreise nötigen kann, so etwas wie eine strukturelle, systematische Ausgrenzung bestimmter Bevölkerungsteile organisiert. Das hatte schon in den 90er Jahren fatale Konsequenzen und es wird auch im Jahr 2019 sicherlich schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen.
Welche Konsequenzen würden Sie da befürchten, die dieser Migrationspakt nach sich zieht?
Naja, wir haben eine Politik vor uns, die versucht, auf politischer Grundlage eine stärkere Selektion in diejenigen vorzunehmen, die man aufnehmen will und diejenigen, die man nicht aufnehmen will. Und hier gibt es klassisch schon eine Vorabsortierung nach Herkunftsland. Was die Politik regelmäßig unterschlägt, ist, dass es eine Fülle von Faktoren gibt, die eben im Einzelfall dann doch immer ein Aufenthaltsrecht vermittelt. Wir hatten in den 90er Jahren eine strukturelle Ausgrenzung der libanesischen Bürgerkriegsflüchtlinge, wo gesagt wurde, die Leute hätten keinen Grund, in Deutschland zu bleiben, der Bürgerkrieg sei kein Asylgrund, und dann hat man Arbeitsverbot erteilt und Kettenduldungen erteilt, Leistung gekürzt. Im Ergebnis sind die Leute dann auf dem tertiären Arbeitsmarkt irgendwo gelandet, als Handyverkäufer oder in Gyrosläden haben sie versucht, sich irgendwo ein Auskommen zu verschaffen. Oftmals ist es ihnen nicht gelungen, eine qualifizierte Ausbildung zu machen, und die strukturelle Ausgrenzung der Gesellschaft hat natürlich dann auch gesellschaftliche Folgekosten gezeitigt, die wir bis heute beobachten können. Wir befürchten einen ähnlichen Effekt durch diese neuen Gesetze.
Und wenn wir noch einmal auf diese Gesetze nun blicken, abgesehen davon, dass Abschiebungen erleichtert werden sollen, dass sogenannte abgelehnte Asylbewerber, also ausreisepflichtige Menschen, dann nicht nur in Abschiebegefängnissen, sondern auch in normalen Gefängnissen inhaftiert werden sollen vor Abschiebungen. Das wird dadurch ermöglicht durch den Migrationspakt. Sie haben auch schon die Duldung Leid angesprochen. Und etwas anderes ist auch, dass es weitere Leistungskürzungen für Geflüchtete, für Asylbewerber und Bewerberinnen gibt. Geben soll Kürzungen, die einerseits unterhalb des Existenzminimums liegen, sogar auch bis null gehen können. Etwas, was eigentlich gesetzeswidrig scheint, wenn man nämlich darauf blickt, dass eigentlich auch ein Existenzminimum gerichtlich einmal angeordnet wurde. In welchen Fällen stehen dann diese Leistungskürzungen an? Wer ist davon betroffen?
Ja, wir halten in der Tat diese Kürzung auf Null, Streichung einer Förderung nach 2 Wochen für Personen, die Politik oder Regierungen gerne in andere europäische Länder abschieben wollen, tatsächlich für verfassungswidrig. Darin sind wir uns einig, auch mit dem niedersächsischen Innenminister, der das teilt. Es ist in der Tat nicht vertretbar und nicht akzeptabel, Menschen, die faktisch in Deutschland leben, jegliche Leistungen zu verweigern. Wir haben ja eine Politik der Verelendung und der Ausgrenzung, die verfassungs- und völkerrechtswidrig ist und nach unserer Auffassung auch durch die Gerichte korrigiert wird. Aber bis dahin wird es viel Leid und Not und Elend bei den Betroffenen geben, die in solche Situationen erst einmal geworfen werden und damit rechnen müssen, dann kein Geld mehr zu bekommen, keine Unterstützung zu bekommen. Diese Formen der Verelendung von Bevölkerungsgruppen sind in der Tat hochgradig problematisch.
Auch die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl hat da schon verfassungsrechtliche Bedenken angeführt und gemeint, dass das Gesetz dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt werden muss. Auch zum Beispiel im Hinblick auf die Abschiebungshaft, bei der ja eigentlich der Europäische Gerichtshof unlängst geurteilt hat, dass es eben nicht in regulären Gefängnissen durchgeführt werden kann, eine Abschiebehaft. Wo steht man denn da bei genau diesen Bestrebungen, dieses Gesetz da von Gerichten prüfen zu lassen und bis zum Verfassungsgericht zu führen?
Das wird leider sehr lange dauern. Wir haben auch bei der verfassungsrechtlichen Überprüfung des Asylbewerberleistungsgesetzes an die 20 Jahre warten müssen, bis das Gericht endlich entschieden hat über eine Verfassungsbeschwerde. Der gesamte nationale Rechtsweg muss durchlaufen werden, bevor eine solche Entscheidung getroffen werden kann. Insofern müssen wir uns auf einen längeren juristischen Kampf einstellen. In der Tat haben wir es hier mit schwerwiegenden Rechtsverstößen zu tun, weil die Betroffenen in strukturellen Notlagen sich befinden. Die Frage einer Asylverfahrensdurchführung in anderen europäischen Ländern stellt sich ja nicht deshalb als problematisch dar, weil die Betroffenen unbedingt in Deutschland bleiben wollen, sondern weil die Betroffenen in die Länder, in die sie abgeschoben werden sollen, nicht zurück wollen, weil sie dort schwerwiegende negative Erfahrungen gemacht haben. Es ist einfach Fakt, dass in Bulgarien etwa die viele Flüchtlinge vor dem Nichts stehen und ihre Existenz nicht gewährleisten können. In bestimmten Ländern werden Asylsuchende systematisch inhaftiert. Es gibt einfach Bedingungen in bestimmten europäischen Ländern, die eine Rückkehr für die Betroffenen als nicht vertretbar und nicht akzeptabel erscheinen lassen. Insofern befinden sich die Betroffenen in einer strukturellen Notlage und wissen nicht, was sie machen sollen. Wir haben hier zu tun mit Refugees in Orbit, tatsächlich mit Menschen, die von einem Land zum nächsten wandern, in der verzweifelten Hoffnung, irgendwo einen Ort zu finden, wo sie ein Auskommen und eine menschenwürdige Existenz finden können. Die europäische Politik zielt in diesem Punkt tatsächlich darauf, die Menschen durch Leistungsverweigerung herauszuekeln und zu zwingen, in ein Land zu gehen, in dem eine menschenrechtskonforme Behandlung nicht zu erwarten ist.
Wären es da politisch absolut keine Unterstützung für Anliegen geflüchteter Menschen in der Bundesrepublik gibt, gibt es zum Beispiel Flüchtlingsräte, die sich da ganz klar als Unterstützungsstruktur hervortun für geflüchtete Menschen. Eine Unterstützungsstruktur, die nun aber auch durch so ein Gesetz angegriffen wird, denn, und das wurde auch schon vorab viel diskutiert, das Vorhaben durch das Gesetz auch Unterstützer und Unterstützerinnen für Geflüchtete zu kriminalisieren, indem verboten wurde, zum Beispiel zu viel über Abschiebetermine öffentlich zu diskutieren, diese bekannt zu geben. Seither habe ich eine Verunsicherung wahrgenommen, wen das nun eigentlich alles trifft. Meint das zum Beispiel ein Radio, wie auch ein Radio Korax meint, dieses Gesetz da vielleicht auch Flüchtlingsräte oder politische Gruppierungen, die öffentlich Abschiebungstermine bekannt geben, damit man weiß, was passiert. Wie steht es eigentlich um diesen Passus und wie geht der Flüchtlingsrat Niedersachsen damit um?
Wir sehen in dieser Androhung einer Kriminalisierung vor allem einen symbolischen Akt der Feinderklärung gegenüber Menschenrechtsorganisationen, die sich für Menschenrechte gegenüber Geflüchteten einsetzen. Das hat insofern auch was mit einem veränderten gesellschaftlichen Klima zu tun. Materiell rechtlich sehen wir die Gefahr als nicht sehr groß an. Die Medien haben ohnehin einen Auftrag zu berichten und man wird auch Menschenrechtsorganisationen nicht vorwerfen können, über Abschiebungen und bevorstehende Abschiebungen zu reden, wenn sie tatsächlich Menschen betrifft, deren Abschiebung gesellschaftspolitisch hochgradig umstritten ist, wie etwa bei Afghanistan, wo nur eine Minderheit von Bundesländern überhaupt Abschiebungen durchführt und die Mehrheit aufgrund der Verhältnisse in Afghanistan eine Abschiebung für politisch nicht vertretbar erhält. Wir werden jedenfalls auch zukünftig über solche drohenden Abschiebungen berichten und uns hier den Mund nicht verbieten lassen. Und wir sehen auch darin einen gesellschaftlichen Auftrag für uns, glauben auch uns dort gedeckt und gesichert durch eine Vielzahl von Menschen, die uns in diesem Punkt unterstützen. Kriminalisiert wird durch das Gesetz konkret erst einmal nur der Beamte, der einen Termin weitergegeben hat, also der Staatsdiener. Aber es ist eben nicht ausgeschlossen, dass NGOs mitkriminalisiert werden, wenn die Veröffentlichung etwa von Abschiebungsterminen dann als Beihilfe zur Straftat gewertet wird, könnte durchaus auch NGOs einen solcher Vorwurf treffen. Aber wir sehen dem eigentlich eher gelassen entgegen und werden uns den Mund auch zukünftig nicht verbieten lassen.
Das sagt Kai Weber, Geschäftsführer des Niedersächsischen Flüchtlingsrates, über das Migrationsgesetz, das ist der neue Migrationspakt, der da heute in Kraft tritt, der einerseits eine Kriminalisierung von Unterstützungsstrukturen für Geflüchtete versucht, andererseits vor allem Geflüchtete politisch und rechtlich weiter drangsaliert und versucht, da für Abschreckung zu sorgen. Ein Gesetz, das von Seiten beispielsweise des Niedersächsischen Flüchtlingsrates oder aber auch pro Asyl als verfassungswidrig, rechtswidrig eingeschätzt wird. Herr Weber, vielen Dank für das Gespräch am Morgen.
Ich danke Ihnen für die Anrufe.